Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das Architekturbüro Coop Himmelblau will ein umstrittenes Opernhaus auf der von Russland annektierten Krim bauen. Unser Thema jetzt im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Die Ukraine konnte die Halbinsel Krim nicht beschützen. Sie wurde von Russland völkerrechtswidrig besetzt und annektiert. Und auf dieser Krim soll nun bald eine Kreuzung aus Raumschiff Enterprise und einer protzigen Yacht entstehen. Eigentlich wird es aber ein Opernhaus. Das österreichische Architekturbüro Coop Himmelblau und dessen Chef Wolf Prix haben den Auftrag von Wladimir Putin bekommen, das Ding in der Hauptstadt der Krim, Sevastopol, zu bauen. Kiew ist natürlich not amused. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat ein Immobilienmagazin bestätigt, dass sein Land Sanktionen gegen Prix und das Büro erlassen haben. Reden wir über die Hintergründe mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo.
Ja, Nikolaus, geht es hier nur um Politik oder lohnt sich dieser Streit auch wegen dieses besonderen Entwurfs?
Also eigentlich wegen der Besonderheit des Entwurfs würde sich der Streit nicht wirklich lohnen. Das ist eine Zeichnung, also es gibt bis jetzt nur eine Zeichnung, die bekannt geworden ist, und zwar dank der Süddeutschen Zeitung, muss man auch sagen. Diese Zeichnung, die zeigt eine langgestreckte Flunder-Architektur, die sich direkt neben dem Denkmal für die Verteidiger von Sevastopol im Zweiten Weltkrieg erheben soll. Ja, der Vergleich eben war ganz gut, so ein bisschen Raumschiff, ein bisschen Hightech, das Ganze, sehr glatte, lange Formen, bei denen man sich noch nicht so unbedingt vorstellen kann, direkt wie man da drin sowohl ein Theater, eine Oper, ein Konzertsaal und Ballett drin unterbringen soll. Opern haben vor allem ja immer das Problem mit dem hohen Kulissenturm, aber das Ganze soll quasi eine Verpackung sein mit weit überhängenden Dächern und so ganz eleganten, dünnen Linien. Das ist so ein bisschen das, was man so um 2000 als Fluid-Architektur bekannt gemacht hat und war damals zeitweilig auch sehr, sehr populär. Und gerade Prix ist berühmt geworden, beispielsweise mit den Bauten wie für das Planungszentrum in Shenzhen oder wie das Museum der Zwei Flüsse in Lyon, eben für so diese Mischung aus High-Tech-Space-Architektur und dann eben so ganz organischen Angelegenheiten.
Na, dann widmen wir uns jetzt vor allem mal dieser politischen Sache. Die Ukraine versteht ja in Sachen Krim keinen Spaß, auch nicht einen monumental angelegten Spaß. Wie verteidigt sich denn jetzt Wolf Prix gegen die Sanktionsdrohung?
Ja, das kann man ja durchaus verstehen, dass sie da keinen Spaß versteht. Immerhin tobt in der Ostukraine ein ganz fürchtlicher Krieg, immer noch, und da sind eben viele 10.000 Leute schon gestorben. Das haben wir in Europa inzwischen etwas vergessen. Und die Annexion der Krim ist schlichtweg die erste rechtswidrige Grenzveränderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Also insofern, das hat schon einen Grund, das Ganze, dass sie sich darüber aufregen. Prix verteidigt sich dagegen erstmal so ganz wienerisch, so ein bisschen zynisch auch mit der Bemerkung, naja, also er habe ja gar nicht die Absicht, seinen Urlaub in Tschernobyl zu verbringen, also in der Ukraine. Deswegen würden ihn Reisesanktionen erstmal auch nicht groß kratzen. Und dann sagt er, dass die Sanktionen, die in der Europäischen Union verhängt worden seien, ja nicht für Kulturbauten gelten. Das ist totaler Quatsch, muss man ganz trocken sagen, weil die Sanktionen sich überhaupt gar nicht gegen Russland wenden als Staat, sondern nur gegen einzelne Personen und gegen einzelne Organisationen, die irgendetwas mit der Krim zu tun haben oder sich dort engagiert haben mit der Besetzung. Und davon sind tatsächlich bis jetzt kulturelle Aktivitäten im weiteren Sinne nicht betroffen. Ganz im Gegenteil, man hat sogar ausdrücklich von Europa eben immer gesagt, die Bevölkerung und die Kultur dürfen nicht betroffen sein, damit die Bevölkerung eben nicht zu leiden hat unter den Aktionen des Staates und damit die Kultur als Verbinder dienen kann. Aber erstens ist die Kultur nicht per se ausgenommen worden. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Ukraine da eine ganz klare Politik gefahren hat. Sie hat nämlich jeden mit Sanktionen belangt, der sich irgendwo auf der Krim engagiert hat. Also selbst ganz berühmte Popsänger schon. Es gibt also auf gar keinen Fall eine Prix oder eine Opernklausel bei der ganzen Sanktionspolitik.
Ja, nun ist die Frage, lohnt sich für Wladimir Putin denn der Aufwand, einen komplizierten oder sagen wir mal eher komplizierten auftretenden Architekten wie Wolf Prix eben nach Russland und auf die Krim einzuladen, weil er ja weiß, dass er sich dann auch Kritik einhandeln kann?
Also Prix ist auf jeden Fall ein komplizierter Architekt. Alle seine Auftraggeber haben lange Geschichten zu erzählen davon, wie sie mit ihm verhandeln mussten. Aber auf keinen Fall schadet dieser Auftrag an ihn für Wladimir Putin. Denn einerseits kann er damit für sich in Anspruch nehmen, naja, die Besetzung der Ukraine, die ist eben nicht nur eine militärische und wirtschaftliche Tat, sondern auch eine kulturelle. Wir bringen etwas dorthin. Und dann erregt die Architektur von Prix und von überhaupt solche Drama-Architektur, die erregt immer Aufsehen, egal welches Regime gerade agiert. das haben zum Beispiel China oder die Golfstaaten, die ja alle diktatorisch regiert werden, perfekt begriffen. Die haben seit 20 Jahren die Weltelite der Architektur eingeladen und machen damit Imagepolitik. Und das ist die ganz zentrale Angelegenheit dabei. Es dreht sich um Imagepolitik.
Naja, und die kann aber dann doch nach hinten losgehen, wenn jetzt zum Beispiel PRIX tatsächlich unter internationalem Druck sich zurückzieht.
Ja, und dann kann Herr Putin einfach behaupten, naja, ich wollte doch Kultur bringen und der böse Westen hat das verhindert. Der ist gegen die Kultur. Und das ist genau das Problem von Architekten wie PRIX, dass sie im Grunde genommen nämlich unpolitisch handeln. Er scheint überhaupt nicht zu sehen, dass er nur ein Instrument für Putin ist. Also Putin interessiert sich mit Sicherheit nicht für seine Form von Architektur, sondern interessiert sich dafür, dass dort ein berühmter Mann ist, der eine berühmte Architektur, die auch sehr signature-artig ist, die sozusagen einen Ausdruck zu scheinen hat, engagieren kann und damit ein Mittel hat, um im Kampf Russlands um die öffentliche Meinung im Westen zu agieren. Das heißt, im Grunde genommen für PRIX, der kann den letzten Mist dort entwerfen, das ist völlig egal. Solange es irgendwie spacig aussieht und solange es irgendwie spektakulär ist, nützt das schon Herrn Putin.
Und dieser Entwurf, ist der denn irgendwie sinnvoll, sagen wir mal? Oder also auch wenn der nicht jedem gefällt, aber steckt da was dahinter?
Naja, erstmal grottenaltmodisch. Also das ist eine Architektur, die um 2000 sehr populär wurde. Das hängt viel mit dem Entwurf zum Beispiel für das Museum in Bilbao von Frank Gehry zusammen. Das sind Architekturen, die haben überhaupt keine Verbindung zum Ort. Die sind irrwitzig unökologisch durch ihren gigantischen Konstruktionsaufwand. Das sind eine riesen Ressourcenverschwendung. Das ist wirklich eine Architektur, da dreht sich nur um Zeichen. Deswegen eben der Begriff Signature Architecture. Mhm. Ich finde so etwas eigentlich totlangweilig.
Also ich höre schon raus, das kann überhaupt nicht gefallen. Andererseits, muss man auch sagen, Autokraten wie Putin können natürlich auch viel radikalere Visionen umsetzen. Das wiederum reizt dann eben die Architekten, weil sie dann eben vielleicht mehr machen können als anderswo, weil sie nicht so viel Auflagen haben.
Auf jeden Fall. Also das wird zumindest immer wieder behauptet. Also der Schweizer Jacques Herzog etwa hat ja schon mal das Regime in China für seine tollen, schnellen Entscheidungen gelobt. Zweifellos, die entscheiden sehr schnell. Also der Flughafen in Peking wurde innerhalb von knapp 8 Jahren gebaut, inklusive Planungszeit. Also man will jetzt gar nicht an Berlin denken. Man kann auch an andere Planungszeiten mal denken. Aber in China gibt es eben auch keinerlei lästigen Bürgereinwände oder sowas Ähnliches zu bedenken. Ja. Und das spielt eine ganz zentrale Rolle. Aber letztlich ist die Verbindung zwischen Architektur und Macht ist überhaupt völlig systemunabhängig. Also Thomas Jefferson und Washington D.C., das war eine ganz enge Verbindung und da ging es eben um die Durchsetzung des Radikalismus, des Klassizismus als radikalen demokratischen Stil. Oder Schweizer Betonarchitektur, die wird meistens durch Volksabstimmungen legitimiert. Aber es ist wirklich schon auffällig, Politiker, die sich selbst als ganz wichtig einschätzen, wie zum Beispiel François Mitterrand, die beauftragen gerne direkt Architekten, die berühmt sind, wie zum Beispiel in dem Falle François Mitterrand, IMPI für den Louvre, weil sie damit meinen, ihre eigenen Denkmäler schaffen zu können. Das gibt es zweifellos sehr häufig. Das ist aber auch wiederum gar nicht unbedingt nur für Diktatoren oder autokratische Herrscher typisch, sondern das gibt es auch in Demokratien.
Mhm. Klar, aber es geht natürlich schon um politische Vereinnahmung und da scheinen ja Star-Architekten besonders anfällig zu sein.
Das muss man ganz klar sagen. Also Philip Johnson, der wirklich ein grandioser Architekt, hat mal gesagt, Architekten sind einfach die Huren der Auftragsgeber. Und tatsächlich sind Architekten ganz, ganz, gerade so Star-Architekten, ganz, ganz anfällig dafür, dass eben große Auftraggeber kommen. Das hat ganz viele Gründe. Wie schon gesagt, es gibt keine Einwände von renitenten Bürgern zu beachten. Aber ganz oft sehen diese Architekten nur auf ihre jeweiligen Projekte und auf deren ignorieren einfach die politische und die gesellschaftliche Bedeutung, die rundherum ist. Sie sehen sich durchaus auch als Modernisierer, als Erneuerer und glauben, sie als Architekten könnten die Welt erneuern. Und dieser Ruf, der schwebt ihnen auch voraus und damit fängt eben diese ganze selbst sich reflektierende Methode auch von den Medien an, von den Architekturmedien, von Architekturkritikern selbstverständlich auch, von Fotografen, die ganz zentral sind dabei, die immer wieder bestätigen, die Architekten können als Welterneuerer die Welt eben tatsächlich neu schaffen. Und dieser Mythos überlagert dann alle Kritik und das macht die ganze Sache dann so spannend, eben für zum Beispiel autokratische Herrscher wie Herrn Putin.
Ja, und da kann dann das Völkerrecht auch mal hinten runterfallen. Kritik, die unser Architekturexperte Nikolaus Bernau ganz klar formuliert, in diesem Fall am Opernhausentwurf von Coop Himmelblau und dessen Chef Wolfgang PRIX, der im Auftrag von Putin auf der annektierten Krim bauen wird. Vielen Dank, Nikolaus.
Eine Freude.
Um die Anime-Science-Fiction-Romanze Hello World geht es im zweiten heutigen Kompressor-Podcast. Und die Kritik ist ein großer Verriss. Warum? Das hören Sie gern selbst gleich.